Wir machen heute, nach einer kleinen Unterbrechung, machen wir weiter in unserer Predigerreihe über den Galaterbrief. Und unser Text heute, wir befinden uns im Galater Kapitel 5, ab Vers 16. Ich würde gerne den Text erst einmal komplett lesen und würde euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Lasst uns das tun. Galater 5, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christo angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, Herr, dass dein Wort ein Ziel hat. Es will uns verändern, es will uns, Herr Jesus, dir ähnlicher machen. Hab Dank, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du heute da bist, dass du zu uns reden möchtest, Herr. Fang hier vorne mit mir an und sprich du an jeden an, Herr, der hier im Raum ist, Herr. Verändere du uns durch dein Wort, mach uns dir ähnlicher, Herr. Herr Jesus, danke dir für deinen Segen. Amen. Unser heutiger Text beginnt, wie wir jetzt auch gehört haben, mit ein und derselben Aufforderung, nämlich wandelt im Geist. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass damit nicht gemeint ist, dass wir in irgendeiner Fantasiewelt zu leben haben, zu der jetzt Paulus uns auffordert, sondern es ist sein Wunsch, seine Aufforderung an uns. Wandelt im Geist bedeutet wandelt, lasst euch leiten vom Geist Gottes. Lasst euer Leben vom Geist Gottes geleitet sein. Und zwar so, wie es in seinem Wort in der Bibel steht. Es handelt sich hier also nicht um einen Ist-Zustand. Nicht, dass wir verstehen, wir sind alle schon in diesem Zustand. Nein, es ist etwas, wozu Paulus die Gemeinde auffordert. Wir sind also nicht vollkommen, was das Wandeln in dem Geist ist. Paulus spricht zur Gemeinde und sagt, wandelt. Es ist also eine Aufforderung, zu der wir uns zu entscheiden haben. Eine Aufforderung, etwas, was wir zuzulassen haben in unserem Leben, was unserem Leben, in einem unseren Leben einem Wunsch entspricht, nämlich im Geist, vom Geist Gottes gewandelt, geleitet zu leben. Warum es notwendig ist, wird in dem Text sehr, sehr deutlich. Und ich finde es interessant, dass dieser Text eigentlich so im Gegensatz zu unserer Natur spricht. Denn wandelt im Geist, lasst euch vom Geist Gottes leiten, bedeutet ja, dass jemand anders uns bestimmt. Und dass wir es auch noch freiwillig zuzulassen haben. Lasst euer Leben bestimmen, mit anderen Worten. Es spricht eigentlich gegen meine menschliche Natur, denn ich möchte selbst das Sagen haben, was mein Leben angeht. Was aber hier im Text auch sehr deutlich wird, dass entweder die eine Seite oder die andere bestimmt dein Leben sowieso. Und dass es jetzt deine Entscheidung ist, zu sagen, wer soll es bestimmen? Ist es das Fleisch oder ist es der Geist Gottes? Wir sind also heute aufgefordert, eine bewusste Entscheidung darüber zu fällen. Wer hat das Sagen in meinem Leben? Es gibt einen alten Film, er heißt Die Verurteilten. Und dieser Film erzählt die Geschichte einiger Männer, die aufgrund von Verbrechen teilweise zu einer lebenslangen Haft verurteilt werden. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Brooks. Und dieser Brooks ist ein Mörder. Eine der schlimmsten Sünden, die wir uns vorstellen können. Und dieser Brooks hat schon das gesamte Leben im Gefängnis verbracht. Er ist alt geworden. Am Ende dieses Films, am Ende seines Lebens, wird er aber doch noch entlassen. Er wird also begnadigt. Er darf in die Freiheit rausgehen. Das Erschreckende oder Erstaunliche an diesem Film ist, da wo Brooks diese Gefängnismauern verlässt, laufen Tränen über sein Gesicht. Und es sind keinesfalls Freudentränen, nein, er ist traurig darüber, dass er die Gefängnismauern verlassen muss, denn er kann mit Freiheit nichts mehr anfangen. Er kann mit der Freiheit, die ihm jetzt plötzlich so unverhofft dargeboten wird, wie auf dem Silberteller präsentiert, er kann mit dieser Freiheit leider nichts anfangen. Das Gefängnis ist für ihn nämlich zu seinem Lebensinhalt geworden. Er hatte seine vier Mauern, in denen er sich zu bewegen hatte, regelmäßig was zu essen. Seine ganzen sozialen Kontakte waren innerhalb dieser vier Gefängnismauern. Und jetzt bricht für ihn plötzlich diese für ihn schöne, heile Welt zusammen und er muss sich in der Freiheit beweisen. Er versucht die erste Zeit natürlich wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Er bekommt eine Wohnung, er geht einer Arbeitsstelle nach, er merkt aber sehr schnell, dass er mit der Freiheit nicht wirklich etwas anfangen kann. Dieser Brooks, und das ist ein trauriges Ende seines Lebens, er beendet sein Leben mit dem Selbstmord. Im Gefängnis, also ein Mensch, dem die Freiheit angeboten wurde. Die Freiheit mit das höchste Gut, was ein Mensch haben kann, das Kostbarste, was wir haben dürfen. Aber er kann mit der Freiheit nicht umgehen. Sie wird ihm leider zum Verhängnis. Wenn wir uns an die letzte Predigt, Albert hatte damals gepredigt, des fünften Kapitels, die ersten Verse erinnern, da ging es auch um die Freiheit. Paulus machte es den Galatern mehr als deutlich, wie kostbar dieses Gut Freiheit in Christus ist. Und er ruft immer wieder dazu auf und sagt, steht fest in der Freiheit, ihr seid zur Freiheit befreit. Und wer frei ist, darf sich doch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Und wir erinnern uns aber auch an die Warnung von Paulus im Vers 13. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Eine interessante Warnung, oder? Freiheit ist doch gut, Paulus. Gibt es da etwa eine Gefahr, dass wir Menschen diese Freiheit, die uns Christus schenkt, diese Freiheit vom Gesetz, Freiheit davor, mir die Gerechtigkeit verdienen zu müssen vor Gott, dass wir diese Freiheit missbrauchen können? Kann es sein, dass die Freiheit Christi, die eigentlich etwas Gutes ist, wenn und weil wir sie missbrauchen und sie daraufhin falsch leben, ein falsches Leben führen, sie uns auch zu einem Fallstrick werden kann in unserem Leben. Ähnlich Brooks, der in Freiheit den Tod fand. Wisst ihr, Paulus ist sich dieser Gefahr bewusst. Denn Paulus kennt die Natur von uns Menschen. Er weiß, dass wir versucht sind, Freiheit auf eine falsche Art und Weise zu missbrauchen. Und er versucht die Gemeinde, der versucht uns heute davor zu warnen. Er möchte zu einer recht gelebten Freiheit aufrufen. Er möchte, dass wir frei sind, aber er möchte, dass wir aus dieser Freiheit heraus auf eine richtige Art und Weise leben. Das Predigtthema habe ich die Überschrift gegeben, mein Leben oder mein Einleben in der Freiheit Christi. Was bedeutet es, in der Freiheit, die Christus uns schenkt, zu leben? Und an unserem Text heute erklärt Paulus, meiner Meinung nach in ganz einfachen, logischen Schritten, dass die Freiheit in Christus ist, Punkt Nummer eins, es ist ein Leben allein aus der Kraft des Heiligen Geistes. Freiheit, mein Leben in der Freiheit Christi ist ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das zweite ist, es ist ein Leben in der Verantwortung vor Gott. Punkt Nummer drei ist, es nimmt bewusst Abstand von der Sünde. Und der vierte Punkt, mit dem wir uns befassen werden, ist, es bringt Frucht des Geistes. Es wird heute also, und da kommen wir nicht drum rum bei diesem Text, es wird heute sehr praktisch werden. Jeder von uns kann heute ganz praktisch auf sein Leben schauen. Er kann auf sein Leben schauen und sehen, wie lebe ich in der Freiheit, wie lebe ich in Christus. Was bedeutet es für mich ganz praktisch? Wir sind heute gefragt, eine Bestandsaufnahme unseres eigenen Lebens zu machen und ehrlich zu sein, um unseretwillen vor Gott. Paulus knüpft also seine Warnung an Vers 13 an und zeigt Punkt Nummer 1, dass das Leben in der Freiheit Christi nur in der Kraft seines Geistes gelingen kann. Und das ist seine erste Aufforderung in unserem Text, auf der eigentlich alles andere basiert. Wandelt im Geist. Und wenn es um die Freiheit Christi geht, dann dürfen wir eines nicht vergessen. Diese Freiheit ist nicht etwas, was ich mir verdient habe. Diese Freiheit ist nicht etwas, was ich mir erarbeitet habe oder was ich bekommen habe, weil ich so gut bin. Ich habe sie nicht hervorgebracht. Im Gegenteil, es ist ein Geschenk Christi, das ich durch Glauben angenommen habe als Kind Gottes. Und wie es mit allen Geschenken so ist, Geschenke haben einen Sinn. Und den Sinn, den hat sich derjenige gedacht, der mir dieses Geschenk überreicht. Wenn ich mir ein Gerät, ein technisches Gerät kaufe, ja, dann ist es doch in meinem Interesse, dass ich dieses Gerät so gebrauche, wie es, wofür es gebaut ist, wie es eigentlich gut ist, wovon ich so wirklich auch profitieren kann. Nur weil ein Föhn Luft macht, heißt es noch lange nicht, dass ich ihn mir in die Wanne stecken darf, um dadurch Luftblasen zu erzeugen, um einen schönen Badevorgang zu haben. Jeder von uns weiß, es ist tödlich, aber wisst ihr was? Genau so gehen wir oft um mit der Freiheit, die Christus uns schenkt. Und wenn Gott uns etwas schenkt, und zwar die Freiheit in Christus, dann muss diese auch in seinem Sinne also gelebt werden. Was war das Problem von Brooks? Ihm wurde die Freiheit geschenkt, aber es wurde ihm nie gesagt, nie erklärt, nie gezeigt, wie man Freiheit wirklich lebt. Deswegen konnte er mit der Freiheit nichts anfangen. Er kannte nur Regeln. Er hat nur das getan, was man ihm sein Leben lang gesagt hat. Und plötzlich war niemand mehr da, der ihm zur Seite steht. Wisst ihr, und genau das macht Gott mit uns, mit seinen Kindern nicht. Er macht uns nicht einfach nur frei vom Gesetz und stellt uns auf die Straße und sagt, seht zu, wie ihr jetzt nun mit der neu gewordenen Freiheit klarkommt. Nein, er stellt uns, wie es der Vers 16 sagt, seinen Heiligen Geist zur Seite. Jetzt müssen wir aber entscheiden. Sind wir bereit, in diesem Geist aus der Kraft seines Geistes zu leben? Das heißt, von seinem Geist geleitet, uns von ihm leiten zu lassen. Sein Wort, die Bibel, was hier in seinem Wort steht, das ernst zu nehmen. Denn das ist der Weg, um wahre Freiheit zu leben. Nur so und nicht anders werdet ihr, wie es im Text heißt, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und hier müssen wir einen kleinen Einschub machen. Wenn die Bibel hier von Fleisch spricht, dann meint sie nicht nur einfach nur unseren Körper, nicht nur Fleisch und Blut, nein, gemeint ist damit der gesamte Mensch. Es ist unser ganzes Sein, beginnend mit unserem Denken, unser Fühlen, unser Verstand, unser Wollen, mit all unseren Lebenszielen, mit den Handlungen. All das ist Mensch. Alles oder Fleisch, alles, was uns ausmacht, ist gemeint mit dem Wort Fleisch. Und diese beiden, Geist und Fleisch, wirken gegeneinander. Das heißt, ganz einfach, meine Wünsche, mein Denken, mein Handeln spricht im Gegensatz, steht im Gegensatz zum Geist Gottes, weil ich in Sünde geboren bin, weil es die sündige Natur eines Menschen ist. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass in deinem Inneren, auch wenn du ein Kind Gottes bist, ein täglicher, ein stündlicher, ein minütlicher Kampf stattfindet zwischen deinem Fleisch und dem Geist Gottes? Und es liegt eigentlich in deiner Hand, wer am Ende die Oberhand gewinnt. Entweder ist es dein Fleisch oder ist es der Geist Gottes. Das müssen wir uns bewusst sein. Die Frage, die sich ein jeder von uns hier eigentlich zu beantworten hat, ist ganz einfach. Wer dominiert dein Leben? Wer hat das Sagen? Wer hat das Sagen über dein Denken? Wer hat das Sagen über das, was oder wie du fühlst, wie du deine Entscheidungen triffst? Ganz einfach, wie du dein Leben lebst. Wer hat das Sagen? Entweder es ist der Geist Gottes oder es ist mein Fleisch. Und wisst ihr, was ich hier interessant finde an diesem Text? Wir befinden uns hier an einem sehr, sehr interessanten Punkt in unserem Text, wie ich finde. Denn ich habe das Gefühl, dass hier etwas fehlt. Ich habe das Gefühl, dass Paulus hier einen theologischen Fehler begeht. Denn fehlt da nicht etwas oder jemand, der eine viel größere Gefahr für mich darstellt als mein Fleisch? Fehlt da nicht was? Was kann es sein? Wer? Der Feind, der Teufel. Fehlt da nicht der Teufel? Und wisst ihr, so gerne wir ihn als Ursache all unserer menschlichen Niederlagen identifizieren würden, wie gerne wir Christen auch nicht immer wieder sagen, ich bin so schwach, der Teufel hat mich wieder gepackt, der Teufel hat mich verführt. Das Interessante ist, Paulus erwähnt ihn hier nicht mit einer einzigen Silbe. Er ist nicht im Text enthalten. Paulus spricht nicht über die Gefahr, die der Teufel für uns darstellt, sondern über die Gefahr, die mein Fleisch für mein geistliches Leben darstellt. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil der Teufel ganz einfach keine Macht hat über mich. Der Teufel hat nur Werkzeuge und der Teufel hat nur die Werkzeuge, die ich persönlich ihm freiwillig darlege, auf dem Silberteller präsentiere und sage, hier, das sind meine Schwächen, und er nimmt diese Dinge dankbar an und versucht uns genau mit diesen Dingen zur Sünde zu verführen. Er hätte keine Macht über mich, wenn ich nicht freiwillig ihm meine Schwachheiten offen darlege und sage, hier bin ich. Fechte mich bitte an. So paradox es auch klingt, aber genau so leben auch wir Christen oft unser Leben. Genau so gehen wir mit unseren Schwachheiten um. Nicht, dass wir dagegen etwas tun, nicht, dass wir dagegen ankämpfen, nein. Wir geben sie unserem Feind in die Hand und er hat ein Werkzeug, er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe damit, um mich kaputt zu machen, um meine Beziehung zu Christus zu zerstören. wenn ich selber ganz praktisch gesehen nicht in der Lage bin, meine Wünsche, meine Gedanken zu kontrollieren, wenn meine Lust größer ist als mein Verstand, meine Augen, meine Dinge sehen zu müssen, die mir einfach nur Schaden bringen, die Zunge plappert, wo sie schweigen sollte, und die Hände verletzen und so weiter und so fort, dann sagt der Teufel, schönen Dank. Schönen Dank für dieses Werkzeug. Und er gebraucht es gerne gegen unser schwaches Fleisch. Und er stellt uns dann genau vor solche Dinge, genau vor solche auf uns persönlich zugeschnittenen Probleme in deinem und in meinem Leben. Aber der Ursprung liegt nicht in ihm. Der Ursprung liegt in mir selbst, in meinem Fleisch, die Lust unseres Fleisches. Lasst uns also als Kinder Gottes darauf Acht geben. Darauf Acht geben, dass die Schwächen, die wir haben, dass diese Schwächen nicht unser Leben regieren. Lasst uns aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wir haben eine Kraft von zigtausend PS bekommen. Diese Kraft dürfen wir nutzen. Lasst uns diese Kraft, Gott gab sie uns, dass wir sie, damit wir aus ihr leben. Das nächste, was mir an diesen Versen wichtig geworden sind, ich habe festgestellt, dieser Text oder die ersten Verse schon, sie sind voller Aufforderungen. Da steht, wandelt im Geist. Wenn ihr solche, ihr tut nicht das, was ihr tun wollt. Oder wer solche Dinge tut. Wisst ihr, Paulus fordert den Gläubigen auf, ganz einfach bewusst seine Entscheidungen in seinem Leben zu treffen. Denke ganz einfach nach, ganz praktisch über dein Leben. Aus welcher Kraft lebst du? Aus welcher Kraft willst du leben und aus welcher Kraft lebst du wirklich? Was willst du und was tust du am Ende? Mein Leben in der Freiheit Christi, und damit komme ich zum zweiten Punkt, ist ein Leben in der Verantwortung vor Gott. Ein Leben in der Freiheit Christi ist ein Leben in der Verantwortung vor Gott. Freiheit vom Gesetz bedeutet nicht frei sein vor jeglicher Verantwortung und dessen Folgen für mein Leben. Das ist mir in der Vorbereitung auch sehr, sehr wichtig geworden. Ein dummes Beispiel vielleicht. Ich habe heute die Freiheit, hier ein Fenster aufzumachen und rauszuhüpfen. Aber es wird mit Sicherheit nicht ohne Konsequenzen für meine Gesundheit ausgehen. Auch wenn ich mir tausendmal einrede, ich habe die Freiheit, es zu tun, ich habe die Freiheit zu springen, ich habe die Freiheit zu fliegen und ich habe die Freiheit, weich zu landen, das physikalische Gesetz spricht eine andere Sprache und ich werde mir wehtun. Ein Abraham, dem sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, wie die Bibel es sagt, er hatte kein Gesetz. Das Gesetz kam erst über 200 Jahre später dazu. Er war also auch wie wir heute. Er war frei von dem Gesetz. Er musste im Vertrauen auf das Wort Gottes seine Entscheidungen treffen. Er hatte Gottes Wort, er hatte seine Zusagen. Und was geschah in seinem Leben? Selbst seine falschen Entscheidungen haben zum Teil bis heute Konsequenzen für das Volk Israel. Schlussfolgernd für uns selbst, in der Freiheit Christi, die Freiheit Christi, selbst in der Freiheit Christi, falsch getroffene Entscheidungen haben Konsequenzen für dein und mein Leben. Deswegen ist es wichtig, wie wir entscheiden, wie ein jeder Einzelne von uns sein Leben lebt. Und wisst ihr, das ist, finde ich, das Dilemma, in dem sich viele eine einseitige Freiheit proklamierenden Christen heute befinden. Es sagt sich so schnell, es sagt sich so einfach, Christus hat mich frei gemacht. Ja, er hat mich vom Gesetz befreit. Das ist richtig. Ich bin nicht mehr unter dem Druck, das Gesetz zu erfüllen, um dadurch gerecht zu werden vor Gott. Aber ich bin nicht von der Tatsache befreit, gerecht zu leben. Frei vom Gesetz bedeutet nicht frei sein vom gerechten Leben. Denn die Erwartungen Gottes sind nach wie vor die gleichen an uns, nämlich Gerechtigkeit. Das ist seine Anforderung. Sie war da, sie ist heute da und sie wird immer bleiben. Denn Gott ist Gott, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er ist unverändert. Der Weg durch Glaube ist ein anderer Weg wie der Weg durch das Gesetz. Aber Ziel ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit vor Gott. Und das Ziel ist geblieben. Ich muss also nach einem gerechten Leben auch aktiv trachten. Dazu gehören auch richtige Entscheidungen im Leben zu treffen, die nicht kontraproduktiv stehen zu meinem Ziel. Frei sein vom Gesetz bedeutet also nicht, dass es von nun an völlig egal ist, wie ich lebe. Ansonsten missbrauche ich die Gnade Gottes. Um, wie es Paulus sagt, mein Fleisch zu befriedigen. Und wer glaubt, Gott lässt so etwas mit sich machen, er hat Gott nicht wirklich gut genug kennengelernt. Wir kennen alle das deutsche Straßenverkehrsgesetz. Es dient eigentlich zu unser aller Sicherheit. Und wisst ihr, ihr wart sicherlich schon mal im Urlaub und ich habe manchmal das Gefühl, dass es Länder gibt, in denen es dieses Straßenverkehrsgesetz nicht gibt. Da fährt jeder, wie er will. Das Interessante ist, wenn ein Unfall passiert, ob mit oder ohne Gesetz, das Ergebnis ist das gleiche. Auto kaputt, Gesundheit lädiert. Paulus sagt hier ganz einfach, schaut in euch und denkt nach. Was wollt ihr wirklich und was tut ihr? Und daran erkennen wir, dass da ein Kampf in uns ist. Ein Kampf zwischen dem Geist Gottes und unserem Fleisch. Der Kampf, bei dem wir eigentlich hoffnungslos unterlegen wären, wenn er uns nicht seinen Geist gegeben hätte. Denn ich tue aus eigener Kraft nicht wirklich das, was ich will, sondern genau das Gegenteil. Aber das ist nicht nur das Problem, das Paulus bei den Galatern sieht, was wir hier vorfinden, sondern das ist auch etwas, was er selber von sich sagt. In Römer 7 zum Beispiel, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich. Ich, elender Mensch, ruft er da aus. Wer wird mich erlösen vor diesem zum Tod geweihten Leib? Und ich denke, wer ehrlich in sein Leben heute schaut, er wird zugeben, dass es sehr oft ganz genauso auch in unserem Leben ganz praktisch geschieht. Natürlich haben wir alle Wünsche und Gefühle. Was ich sehe, weckt hier und da Interesse. Aber nicht alles ist richtig wichtig und gut für mich, oder? Da ist so vieles, was in meinen Gedanken vorherrscht, was meine Gedanken beschäftigt. Ich weiß auch, dass ich einigen Gedanken nicht folgen darf. Und doch tue ich es. Und wie oft ist es der Fall, dass gerade in den Gedanken schon die Sünde geboren wird. Gedanken, die mich auf eine schiefe Bahn lenken. Mein Reden ist nur ein kleiner Schritt davon entfernt. Und ich quatsche und beteilige mich manchmal an Gesprächen, wo ich ganz genau weiß, hier sollte ich nicht mitmachen. Aber es ist manchmal so verlockend, dabei zu sein. Oder ich rede einfach ohne zu überlegen und verletze damit meine Nächsten. Mein Handeln spricht für sich selbst. Wer von uns weiß nicht, was es bedeutet, das, was er oder sie getan hat, im Nachhinein zu bereuen? Wenn ich das nur vorher gewusst hätte, dann hätte ich es nie getan. Wer kennt solche Sätze nicht? Und dann stelle ich am Ende fest, was ich eigentlich von Anfang an gewusst habe oder befürchtet habe. Manch eine Entscheidung war für meinen Glauben einfach nur kontraproduktiv. Aber ich traf sie doch. Deswegen die Aufforderung von Paulus: Wandelt. Und dieses Wandelt bedeutet, lebt kontinuierlich. Wandeln ist ein Prozess. Wandeln ist keine Entscheidung, sondern Wandeln ist unser Leben. Lebt kontinuierlich in der Freiheit durch die Kraft seines Geistes. Lebt täglich mit ihm. Lebt durch ihn. Es geht hier nicht um einen Augenblick. Es geht um unser gesamtes Leben. Im nächsten Schritt erklärt Paulus, dass wir in der Lage sind, und jetzt wird es interessant, dass wir in der Lage sind und ja, es auch tun müssen, unser Leben nach einigen ganz einfachen Kriterien zu überprüfen, wo ich in diesem Wandel eigentlich stehe. So wie wenn ich mich mein Navi eingebe und irgendwo in den Urlaub fahre. Ja? Ich kann anhand bestimmter Zwischenziele sehen, bin ich Richtung Norden oder bin ich Richtung Süden unterwegs. Ein Leben in der Freiheit Christi, ein vom Geist geleitetes Leben, nimmt nämlich, und das ist unser dritter Punkt, nimmt Abstand, nimmt bewusst Abstand von der Sünde. Das Problem ist bei uns Christen, selbst bei uns Christen, dass wenn ich das Wort Freiheit höre, ich damit gleich verbinde, ich habe die Freiheit, etwas oder vielleicht sogar alles zu tun. Das, was aber Paulus uns hier ganz deutlich, und ich denke, das müsste für die meisten klar sein, beibringen möchte, dass Freiheit nicht bedeutet, alles oder etwas tun zu dürfen, sondern es bedeutet, das, was mich schadet, was mich belastet, nicht tun zu müssen. Ich brauche es nicht mehr. Das ist die wahre Freiheit. Paulus hat ja einige Sünden hier, auch ganz bewusst Sünden, die in dem Leben eines Menschen oft vorherrschen. Er hat sie genannt, diese Werke des Fleisches. Und mal ehrlich, wo ich diese Text gelesen habe, da müssen wir doch zugeben, dass solche Werke bei aller Liebe sehr wenig mit Freiheit zu tun haben, sondern im Gegenteil, es ist Gebundenheit. Es ist eine Gebundenheit in diesen negativen Dingen. Denn solche Dinge sind schädlich. Schädlich nicht nur für mich, sie sind schädlich für meine Beziehung zu Christus, sie sind schädlich für meine Beziehung zum Nächsten. Wer von uns hat schon mal geprahlt, die Freiheit zu haben? Ich habe die Freiheit, neidisch zu sein. Ich habe die Freiheit, zu trinken oder zum Götzendienst, zu Neid oder Mord, Hurerei. Das ist doch keine Freiheit. Das ist doch kein Grund, um zu prahlen. Nein, es ist Gebundenheit. Paulus sagt, solche Werke des Fleisches sind offenbar. Und wisst ihr, das finde ich auch sehr interessant, das Wörtchen offenbar. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet ganz einfach offenbar. Es ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, was das Fleisch eigentlich will. Es ist offensichtlich und es ist für jeden von uns klar zu erkennen. Und wenn hier steht offensichtlich, dann gibt es keine Schönfärberei. Jedem von uns hat es der Geist Gottes offenbart, was uns schadet, wovon du und ich ganz bewusst Abstand zu nehmen haben. Zweitens, es wird anhand dieser Werke, meiner Werke, sichtbar, wer in deinem und meinem Leben das Sagen hat. Das ist die zweite offensichtliche Sache. Nicht nur, dass die Werke böse sind, sondern es offenbart, wer in meinem Leben das Sagen hat. Du kannst anhand solcher Werke ganz praktisch sehen, wer regiert dein oder mein Leben. Ist es der Geist Gottes oder ist es mein Fleisch? Wer hat die Oberhand? Und weißt du, zu behaupten, ein Kind Gottes zu sein, sich von seinem Geist leiten zu lassen und bewusst an der Sünde festzuhalten, in Sünde zu leben, das passt nicht. Da regiert nicht Gott, da regiere ich. Und Gott zeigt solche praktischen Dinge, wo du stehst. Und drittens, auch wenn Werke, was meine Gerechtigkeit angeht, nicht in erster Linie stehen, da ist immer noch die Gnade, auf die wir alle angewiesen sind, sind solche Werke sehr, sehr gute Indikatoren dafür, wo ich stehe in meiner Heiligung. Ist da eine Veränderung? Ist da eine Veränderung bezüglich meines Denkens, meines Fühlens, meines Handelns? Ist da eine Veränderung zu sehen? Oder stecke ich fest in der Sackgasse meiner Wünsche, Triebe und Sünden, so wie es vielleicht vor der Bekehrung war? Vielleicht ist es schon seit Jahren unser Zustand. Es heißt in seinem Wort, es heißt in der Bibel, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Später kommt die Antwort auf diese Frage, wie diese Erneuerung geschieht, wodurch sie geschieht. Zuerst aber ein paar Gedanken zu diesen Werken des Fleisches, die Paulus hier nennt. Er nennt viele offenkundige Sünden, die für uns auch ohne Frage Sünden sind. Sünden, die aus unserem Fleisch heraus geschehen. Hier ist bestimmt keine Vollständigkeit dieser Taten zu sehen. Im Römerbrief und im Korintherbrief sind einige andere Listen, die dann noch das ganze Bild noch kompletter machen. Aber es ist auch nicht so zu sehen, dass ein Mensch alle diese Dinge tut. Es mag sein, dass du heute hier und da dich wiederfindest in diesen Sünden. Aber das, was mir aufgefallen ist, wenn wir uns diese Sünden genauer anschauen, dann sind es für mich vier Bereiche, die unser gesamtes Leben ansprechen. Es sind Sünden im Bereich der Moral und Ethik. Es sind Sünden, die sich auf die Beziehung zwischen Gott und mir auswirken, also unseren Glauben anfechten. Dann sind es Sünden, die meine innere persönliche Einstellung, eine falsche Überzeugung darstellen, aus der aber sehr schnell ein verkehrter Lebenswandel wird. Und es sind Sünden, die Beziehungen zwischen uns und einem anderen Menschen kaputt machen. Kurz ein paar Gedanken zu diesen. Ehebruch oder Unzucht werden hier als allererstes genannt. Da fühlen sich wahrscheinlich nicht alle davon angesprochen. Aber sie stehen auch nur beispielhaft für Sünden in diesem gesamten moralethischen Bereich. Heute, ich stelle mir vor, wenn Paulus heute diesen Brief schreiben würde, ja, er würde garantiert schreiben, überlegt euch, ob ihr in jeden Kinofilm reinzugehen habt, der gerade ausgestrahlt wird. Überlegt euch ganz genau, wo ihr auf welchen Internetseiten surft. Es muss auch gar nicht sein, dass es zu einem körperlichen Sünde, körperlichen Ehebruch kommt. Nein, diese Sünde greift viel früher an. Wisst ihr, man ist ja nicht blöd, man ist ja nicht ganz von der Welt, aber ich habe mir echt die Frage gestellt, wie ist das möglich, dass Kinder Gottes 50 Shades of Grey sich anschauen mussten? Warum gehen Kinder Gottes in diesen Film? Da brauche ich nur die Zeitung aufzumachen und ich weiß, was das für ein Film ist. Gott gab uns diesen Bereich, für diesen Bereich gab uns einen Schutzraum. Das ist die Ehe. Das, sagt Gott, ist der Schutzraum, in dem ihr das leben dürft und sollt. Und wir laufen in Filme, wir ziehen uns irgendwelche Artikel rein, wo der Grundgedanke Gottes von Ethik und Moral komplett verdreht wird. Und da wundern wir uns noch, dass selbst christliche Ehen geschieden werden, dass man sich trennt, dass man sich irgendwo einen leichteren Weg, wie man meint, sucht. Wenn wir von Anfang an keine Grenzen sehen und meinen, ich habe die Freiheit, alles ist mir erlaubt, aber vergesse, dass nicht alles zum Guten dient, dann habe ich in diesem Bereich bin ich sehr stark anfechten. Wisst ihr was, dieser Bereich ist sehr, sehr gefährlich. Gefährlich, weil kein Mensch bekommt davon mit. Du kannst als Kind Gottes und jahrelang in der Gemeinde leben, aber du kannst moralisch ein abgrundtiefes Leben führen, weil es keiner sieht. Deswegen sagt Paulus, prüft euch an diesem. Wo steht ihr? Wo stehst du? Er sagt es auch ganz genau, auch zu mir. Götzendienst und Zauberei stehen für Sünden, die meine Beziehung zu Gott kaputt machen. Sünden, die ganz gezielt gegen das erste und zweite Gebot sprechen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Es ist etwas, wo wir uns fragen müssen, zu fragen haben, welche Rolle spielt Gott in deinem und meinem Leben? Ist er wirklich präsent in allen unseren Lebenslagen, in allen unseren Entscheidungen? Ist er erkennbar oder versuche ich ihn hier und da rauszuhalten? Geht es vielleicht in erster Linie doch eher um mich? Kann es sein, dass es Lebensbereiche gibt, in denen ich ihn ausklammere? Zweigeteiltes Herz, wie wir vorhin gehört haben, ist ein krankes Herz. Solche Dinge, nicht alles stellt eine Zauberei dar, wie wir sie uns vorstellen, aber es ist eine Gebundenheit, in der ich stecken kann, die mich zum Götzen macht, die mir wichtiger wird als Gott. Es kann vieles sein. Es kann das Geld sein, es kann Karriere sein, es kann, keine Ahnung, kannst dir denken, was du willst. Wenn dir irgendetwas in deinem Leben größer ist, wichtiger ist als Gott, dann musst du dir die Frage stellen, welche Bedeutung hat das erste und zweite Gebot heute für dich? Das nächste ist Dinge wie Neid, Selbstsucht, Eifersucht und so weiter. Sind Eigenschaften, die, denke ich, nur beispielhaft hier genannt werden. Beispielhaft für meine innere Einstellung. Jemand, ein Kind Gottes, sagte einmal, ich weiß, ich bin geizig. Na wunderbar, wenn du das weißt, dann sieh zu, dass du was dagegen tust. Man weiß oft, dass man Probleme hat, sei es Geiz oder Neid, Eifersucht. Es zerstört alles unser Leben, es zerstört Beziehungen. Und doch sind wir oft nicht bereit, etwas dagegen zu tun. Und das letzte, Feindschaft, Zwietracht, Parteiungen bis hin zu Mord, das sind Dinge, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt machen. Also Paulus hat hier unsere Moral, Ethik angesprochen, die Beziehung zu Gott. Er hat unser Innerstes aufgefordert, uns unsere innerste Einstellung zu überprüfen und unsere Beziehungen zum Nächsten. Hier kann ich mich ganz praktisch die Frage stellen, wie sieht es aus in meiner Beziehung zu den Nächsten, zu den Geschwistern? Kann es sein, dass ich einigen aus dem Weg gehe? Kann es sein, dass da Beziehungen sind, die mich belasten, die mir schwerfallen? Und kann es sein, dass es sogar an mir liegt, dass ich mich prüfen muss? Und nicht den Nächsten. Paulus nennt hier eine schreckliche Konsequenz solcher Werke. Wer solche Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt haben wir die Waage wieder. Bin ich bereit, meine Wünsche und das Reich Gottes auf die Waage zu legen? Wo ist es? Was überwiegt? Bin ich bereit, das Reich Gottes aufs Spiel zu setzen? Die Konsequenz ist schrecklich. Ich lebe an meinem Ziel als Kind Gottes vorbei, wenn ich an solchen Dingen, an Sünden festhalte. Nun, das Problem ist, dass wenn du und ich, wenn wir mit solchem zu tun hatten, und das haben wir alle, wenn wir also wissen, was es bedeutet, neidisch oder eifersüchtig oder moralisch zügellos zu sein, wir wissen, wie schwer es sein kann, solches zu lassen, erst recht, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Und deswegen spricht Paulus von dem letzten Punkt. Er sagt, da geht es um die Frucht des Geistes. Das Leben in der Freiheit Christi bringt Frucht des Geistes. Das Leben in der Freiheit geschieht aus der Kraft des Heiligen Geistes und sie bringt ganz einfach Frucht des Geistes. Wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? Frucht steht hier in Einzahl. Ne? Es sind nicht Früchte, es ist alles in einem, eine Frucht. Eine Frucht im Gegensatz zu den Werken, die vorher genannt werden, ist aber auch etwas, was wächst. Und das ist etwas, was mir Hoffnung gibt. Das ist etwas, wo ich wachsen darf, wo Gott mir Zeit gibt, zu wachsen, um vorwärts zu kommen und um in dieser Frucht immer größer und größer zu werden. Die Werke sind einfach nur da, weil es unsere Natur ist. Die Frucht ist etwas Wachsendes. Paulus sagt, wer Christus angehört, der hat das Fleisch gekreuzigt samt seinen Leidenschaften. Das ist der Weg. Das ist der Weg, um Frucht zu bringen. Du musst deinen Leib kreuzigen. Du musst es sein lassen, ans Kreuz von Golgatha bringen. Christus ist für diese Dinge gestorben. Christus ist gestorben, damit wir frei werden. Gottes Geist ist da, um zu helfen. Aber die Entscheidung muss von jedem Einzelnen von uns kommen. Ich muss sogar von heute an, und ich wünsche uns, dass wir, wenn wir heute nach Hause gehen, dass wir darauf achten, in welchen Werken wandeln wir? Wandeln wir in Werken des Fleisches oder bringen wir bereits die Frucht des Geistes? Wenn ich einen Menschen hasse, dann fang am besten an, für diesen Menschen von heute an zu beten. Bist du geizig? Dann fang an zu geben. Leidest du unter Habsucht? Dann sei genügsam und fange an zu verzichten. Bist du eifersüchtig? Dann fang an und bete für Vertrauen. Unzucht? Dann gehe bewusst Schritte, die dich und deine Familie schützen. Kannst du deine Zunge nicht kontrollieren? Dann beiß dir am besten drauf, wenn du meinst, deinen Senf zu allem und jedem zugeben zu müssen. Besser ohne Zunge weiterleben, als das zu riskieren, was hier als Konsequenz von Paulus dasteht. Meide Gesellschaften, meide Personen, meide Menschen, so schwer es einem fällt, die deiner Beziehung zu Christus schaden, die dich von Christus wegführen. Gehe also bewusst Schritte, die der Geist Gottes dich leitet. Nimm diese Aufforderung ernst. Nimm diese Anforderung wörtlich und fange heute damit ein. Sei freundlich, wenn man dir unfreundlich begegnet. Freue dich an dem, was du hast. Trachte nicht nach mehr. Fang an, die Not des Nächsten zu sehen und zu helfen. Frag dich, was kann ich für den Herrn tun und weniger für mich selbst. Und du wirst merken, dass der Geist Gottes durch dich erstmal wirklich frei macht. Und die Frucht sichtbar wird. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit in Christi. So leben wir wirklich die Freiheit, die Gott für uns gedacht hat, durch Christus. In der Freiheit Christi zu leben bedeutet, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben vor Gott. Es bedeutet, Sünde zu lassen und es bedeutet, Frucht zu bringen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.